Friede sei mit euch. Salam. Er starb alt und lebenssatt und wurde zu seinen Vätern versammelt. So steht es mehrfach im Alten Testament, gerade auch bei den Erzvätern, bei den ganz herausragenden Gestalten des Glaubens. Ja, das gibt es, lebenssatt. Und nicht nur er hatte es satt oder sie hatte es satt, wie einmal ein Theologieprofessor die Wendung aus dem Alten Testament verballhornte. Wenn mein Ziel ausgemessen, so tret ich dann hinaus, dichtet Paul Gerhardt. Für Menschen, die nicht nur ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt, ein Kind gezeugt haben, sondern die in guten Beziehungen standen, Verantwortung getragen haben, mit ganzer Kraft gearbeitet, mit ganzer Seele gelitten, anderen ein Freund, eine Freundin gewesen und die durchgehalten haben im Auf und Ab des Lebens. Und irgendwann stellt sich dann normalerweise ein Empfinden ein, es ist gut. Ich habe meinen Lebenskreis vollendet, keine großen offenen Wünsche. Ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit für ein anderes Kapitel. Ich denke, solche Menschen kennen wir alle. Es ist aber nicht jedem vergönnt, so im hohen Alter angesichts der letzten Tür, der letzten großen Schwelle zu leben und zu reden. Auch wenn der Vergleich hinkt, ich denke so ein bisschen an das Ende meiner Studentenzeit zurück. Angefangen mit dem Studium 1987, finsterste DDR-Zeiten, die Grundlagen studiert und an vielen Stellen engagiert, Jugendchor in der Baptistengemeinde, eine christliche Rockband, Klavierunterricht und dies und das. Dann kam die Grenzöffnung 1989, für mich mehr und mehr ein Gleichnis für die Grenzöffnung, die ich noch nicht erlebt habe und von der ich träume und die noch viel größer und schöner ist. Wir erlebten dann einen missionarischen Aufbruch in Halle. Viele Studenten kamen zu Filmvorführungen, ließen sich einladen in Haus- und Gesprächskreise. Es entstand eine christliche Studentenarbeit, wo wir Gottesdienste feierten, Gebetskreise hatten und so weiter und so fort. Dann konnte ich in die Schweiz gehen, 3 Semester in Basel studieren, an einer Akademie, an einer Uni und dann sogar noch bei den Katholiken in Freiburg. Wieder viele Engagements und Eindrücke, Studentenkreise, Reisen nach England, Skandinavien, Israel und so weiter und so fort. Und dann kam ich zurück 1992 und war auf einmal in Halle einer von den Alten. Da sprangen so viele junge Studenten rum und ich merkte mehr und mehr, jetzt ist es dran, die Kurve zu kriegen. Die Lehr- und Wanderjahre gehen zu Ende. Das Gefühl, es reicht, es ist gut. Jetzt kommt ein Abschluss, das Examen und dann etwas ganz anderes. Sicher, dieser Vergleich hinkt. Aber gerade da, wo viele sterben, weil die Kraft nicht mehr da ist oder wo Menschen das Kapitel dieses Lebens beenden müssen, weil der Körper verfällt, oder weil sie vor der Zeit gehen, mitunter herausgerissen, zur Unzeit und unvorbereitet eine Lücke hinterlassen, so wie mein Freund Friedhelm vor 8 Jahren, 52 Jahre alt, 6 Kinder und Ehefrau blieben zurück. Und ich denke an Wilhelm von Kügelgen und seine Tochter Elisabeth, Biedermeierzeit. Und sie ging zum Tanzen, zum Offiziersball hin und wieder, eine junge, attraktive Dame, die sich gerne ausführen und verwöhnen ließ. Und dann kam sie nach Hause mit ihrem Kleid und wollte sich entkleiden, zu Bett gehen. Und die Schleife fing Feuer an der Kerze, die dort im Schlafzimmer stand. Und dann schafft sie es nicht mehr, aus ihrem Ballkleid herauszukommen, lebt noch 6 Wochen nach den schlimmen Verbrennungen und erlebt dann aber auf ihrem Kranken- und Sterbebett in Ballenstedt eine entscheidende Wende. Ihr Herz öffnet sich für den Glauben, für Jesus Christus. Und Wilhelm von Kügelgen, der Vater, Hofmaler und Kammerherr des letzten anhalt-bernburgischen Herzogs, schreibt in einem Brief an seinen Bruder: Unser Glaube aber heißt Hoffnung und Zweifel. Bei aller gläubigen Hoffnung, die ja auch wir haben, können wir doch das herzzerreißende Bild unserer armen, so geduldigen und demütigen Elisabeth in ihrem schweren Todesleiden nicht aus dem Gedächtnis bannen. Und so blicken wir noch immer auf die gespenstische Räuberhand des Todes, der sie uns entriss. Unser Glaube ist daher nur eine schnöde Lüge. Gott bessere das. Wir selbst können es nicht. Wir können nur die Arme nach dem Heil ausstrecken, das allein der allmächtige Gott gewährt. Und dennoch ist unser Glaube auch keine Lüge. Der Glaube half mir siegreich über jene schrecklichsten Momente meines Lebens, dass ich nicht ganz erlag. Der Tod, wenn er am Ende eines langen Lebens kommt, ist es vielleicht etwas anders, als wenn er einen Menschen unerwartet in jungen Jahren aus dem Leben reißt. Aber der Tod ist der Feind, immer, auch nach Ostern, auch bei Christen, die so wie Wilhelm von Kügelgen zwischen Hoffnung und Zweifel hin und her gerissen sind. Der Tod, Opposition zum Leben. Deshalb weinen wir, deshalb dürfen und sollen wir weinen, wenn es dran ist. Und wir dürfen auch fragen, warum? Und wir dürfen klagen, ja, wir dürfen sogar anklagen. Auch wenn der Vergleich hinkt, stelle ich es mir so ähnlich vor, wenn ich über das Wort lebenssatt nachdenke. Ein großes Kapitel geht zu Ende und dann kommt etwas Neues. Davor das Examen, die Prüfung, die große Bilanz, wo alles offenbar wird, die guten und die schlechten Taten, die nützlichen und die unnützen Worte, die tragenden und die nichtigen Gedanken. Wir hören jetzt einen Text, der von der Sehnsucht nach der anderen Welt spricht und vom Zielbewusstsein und von jenem anderen großen Kapitel. Wer vor 14 Tagen in der Samariterkirche zum Gottesdienst war, hört jetzt sozusagen nahtlos die Fortsetzung aus Philipper 1. Paulus schreibt über seine Situation der Gefangenschaft und auch über die Anfechtung, dass falsche Brüder mit falschen Motiven das Evangelium weitersagen. Und dann freut er sich aber andererseits, dass überhaupt gepredigt wird und dass Menschen erreicht werden von der frohen Botschaft. Und dann schreibt er folgende Sätze. Denn für mich ist Christus das Leben, darum ist mir das Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterlebe, habe ich die Möglichkeit, Frucht zu bringen. Nun weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Mir wäre beides recht. Auf der einen Seite habe ich Lust, abzuscheiden und mit Christus vereint zu sein. Und das wäre ja auch viel schöner. Auf der anderen Seite ist es um euretwillen nötig, noch am Leben zu bleiben. Und da ist in mir eine innere Gewissheit, dass ich noch länger bei euch bleibe, um euch zu fördern und die Freude im Glauben zu mehren. Wie werdet ihr den Herrn Jesus Christus meinetwegen überschwänglich loben, wenn ich noch einmal wieder zu euch komme? Kommen, gehen, bleiben, abscheiden, leben, sterben und der Blick auf das andere große Kapitel. Es ist dann wohl nicht mehr dazu gekommen, dass Paulus seine Freunde, seine Glaubensgeschwister wieder getroffen hat. Er war bereit, sein Köfferchen gepackt, nein, viel besser. Paulus wusste, dass er kein Köfferchen mehr braucht. Er hatte seine Mission erfüllt, den Glauben nicht nur ein bisschen gelebt, sondern aktiv weitergetragen. Und er war bestimmt auch erschöpft, seine Konstitution nicht die beste. Vermutlich hatte er ja permanente körperliche Leiden. Dazu kam die Ungewissheit, seelische Not, viel Bedrohliches, dieser ewig verschleppte Gerichtsprozess, Gefangenschaft, Schiffbruch und so weiter und so fort. Und das alles trug dazu bei, dass er sagte, es ist gut, ich bin bereit, ich freue mich auf das andere große Kapitel. In Gedanken bin ich schon ganz bei ihm, bei meinem Herrn. denn er ist der Brennpunkt meines Zielbewusstseins. Auf ihn habe ich schon so lange gehofft und gebaut, den König der Welt, der anderen Welt, den kenne ich und er ist mir das Wichtigste. Er trägt mich, er hat mich beseelt und motiviert, er ist mein Ziel. Die ungetrübte Gemeinschaft mit der Quelle des Lebens, das ist mein Wunsch, da will ich jetzt ganz hin. Und Paulus wusste, wer mit diesem Jesus verbunden ist, muss nicht ängstlich sein, muss auch keine Furcht haben vor dem Gericht. Er hat einen Fürsprecher, einen Anwalt, ja den, der die Strafe schon bezahlt hat. Trotz unserer Altlasten und Lasten, in Jesus sind wir vom Tod zum Leben schon hindurchgedrungen. Prinzipiell. Das macht den großen Unterschied. Das schafft ein neues Bewusstsein, wenn es um Leben und Tod geht. Das bewirkt Gelassenheit, bisweilen sogar Vorfreude auf das andere große Kapitel. Und dennoch, die innere Verbindung und diese Vorfreude und Sehnsucht bewirkt bei Paulus dann doch den Blick auf das, was hier noch zu tun ist, die offenen Aufgaben in dieser Welt. Gerade weil Christus sein Leben ist, möchte er hier noch weiter Frucht bringen. Frucht für Jesus, das war das höchste Ziel des Paulus. Dass andere Menschen Mut und Hoffnung, ja den lebendigen Glauben gewinnen und sich im Leben und im Sterben an Jesus Christus festhalten können. Paulus hatte beides, die große Hoffnung auf den Himmel und die große Liebe zu Gott und den Menschen. Die Hoffnung auf die Ewigkeit und die Liebe und Verantwortung zur Gegenwart, das gehörte für ihn zusammen. Wer glaubt, der flieht nicht, so hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Wer glaubt und mit Jesus in Verbindung steht, ist kein Aussteiger. Der sieht die Welt mit Jesu Augen und muss sich heranmachen, Leid zu lindern, das Evangelium weiterzutragen in Wort und Tat. Und so schreibt Paulus dann in den danach folgenden Versen nach jedem Blick zum Ziel noch einmal einige ermahnende Worte an die Gemeinde in Philippi. Die rechte Haltung, der rechte Umgang untereinander und dann kommen jene Worte im zweiten Kapitel, seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Jesus Christus entspricht. Mitten in dieser gefallenen Welt, wo Leiden, Abschied nehmen und harte Wegstrecken dazu gehören. Immer dabei auf ihn sehen. Er ist uns gleich geworden in der Niedrigkeit, im Ringen mit dem Tod und der damit verbundenen Schrecken und Ängste. Noch einmal Wilhelm von Kügelgen, der dort, als er in Heum saß und den geistesverwirrten Herzog betreute, viel Zeit zum Schreiben hatte und viele, viele Briefe an seinen Bruder Gerhard in Estland geschrieben hat. Ich weiß nur, dass ich in ihm und durch ihn und mit ihm bin. Alles, was ich bin, oder mit anderen Worten, dass ich nichts bin und er alles. Die ganze Natur singt ein ernstes und heiliges Lied. Ich bin nicht mein, sondern sein. Das ist das Lied der Natur, das sie aber bewusstlos singt, indem sie fortwährend dahin stirbt. Wir Menschen aber können uns in dieser Beziehung zum Bewusstsein kommen. Und wir können in diesem unseren Hinsterben und hingeopfert werden für Gott den Zweck und das innere Gesetz unseres Lebens erkennen. Und dann, lieber Bruder, und nur dann, wenn wir unseren Willen mit dieser Notwendigkeit vereinigt haben, dann sind wir recht frei. 5 Wochen vor seinem Tod in der Nacht zum 20. April 1867 ein letztes Gedicht von ihm. Ach Herr, mein treuer Gott, wenn es nun geht zu Ende, so breite deine Hände auch über meinen Tod. Lass mich den Feind nicht scheuen und wende meinen Blick auf dich allein zurück. Dann gehe ich ohne Grauen bei deines Lichtes Schein durch Tod und Dunkelheiten, getrost mit hohen Freuden in deinen Himmel ein. Amen.